Predigt möchte ich gerne noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du ein Gott bist, der lebt, der uns kennt, der uns liebt und der zu uns redet. Wir danken dir für dein Wort, die Bibel, und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir verstehen, was du von uns möchtest. Amen. Kennt ihr auch Leute, die folgendermaßen ein Buch lesen? Da fängt man am Anfang an, ist es interessant oder nicht? Und wenn es interessant scheint, dann liest man nicht weiter, sondern schaut hinten, wie endet das Buch? Lohnt sich's überhaupt, auch den Mittelteil zu lesen? Und wenn das so scheint, dann liest man tatsächlich weiter. In derselben Art und Weise kann man die Bibel lesen. Man fängt am Anfang an, liest von der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und alles war sehr gut. Interessant, alles war sehr gut. Wenn wir in unsere Welt hineinschauen, merkt man, es ist nicht alles sehr gut und es gibt manche Dinge, die chaotisch sind. Und dann will man schauen, ja, wie endet das Buch? Ah, und siehe, er schuf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Interessant, was ist dazwischen? Also so kann man die ganze Bibel lesen. Heute wollen wir auch ein Buch der Bibel in derselben Weise lesen, nämlich den ersten Korintherbrief. Und wer den ersten Korintherbrief kennt, wer um die Gemeindesituation weiß, der weiß, es eine Gemeinde gewesen, in der nicht alles total super war. Da gab es viele Dinge, die nicht gut waren. Man liest im ersten Korintherbrief von Gemeindegliedern, die sich im sexuellen Bereich verfehlt haben. Da ging es zu und her. Das war schlimmer wie in der Welt. Da gab es Glaubensgeschwister in der Gemeinde, die sich gegenseitig vor Gericht gezerrt haben. Da gab es Lieblosigkeiten und selbstsüchtiges Verhalten. Da gab es chaotische Zusammenkünfte, wenn man Gottesdienst gefeiert hat und so weiter. Aber wie gesagt, wir wollen uns nicht mit dem Mittelteil vom ersten Korintherbrief beschäftigen, sondern mit dem Anfang und mit dem Schluss. Und wir wollen gerade starten mit 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 9. Da schreibt der Paulus der Gemeinde: Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag eures Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn man um die Gemeindesituation von Korinth weiß, da würde man eigentlich einen ganz anderen Einstieg erwarten, oder? Da würde man doch viel eher erwarten, dass der Paulus mit einem anderen Gebet einsteigt. Vielleicht mit einem Gebet, das lautet: Ich bringe meinem Gott allezeit Klagen über euch vor. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll, mir Sorgen wegen euch zu machen. Ihr seid mein großes Sorgenkind, liebe Gemeinde in Korinth. Aber nein, der Paulus, der fängt ganz anders den ersten Korintherbrief an, nämlich mit einem großen Dankgebet. Sein Dank, der ist überschwänglich. Warum? Weil die Gemeinde in Korinth Gottes Gnade erleben durfte. Die hat Gottes Gnade erfahren. Was bedeutet das konkret? Konkret, jedes einzelne Gemeindemitglied durfte erkennen, ich bin ein Sünder vor Gott. Ich brauche die Vergebung von Jesus Christus und Jesus ist mein Erlöser und mein Herr geworden. Und das hat die Gemeinde überhaupt ins Leben gerufen, dass die Menschen in dieser Gemeinde erkannt haben, Jesus ist der Retter und sie sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, der für ihre Sünden gestorben und auferstanden ist. Und das ist das große Dankgebet von Paulus. Ich danke für die Gnade, die ihr erfahren habt. Und das ist heute doch immer noch großer Grund zu danken. Für all die Leute, wo wir hier zusammen sind, die Jesus als ihren Herrn und Retter erfahren durften, die Vergebung von ihren Sünden bekommen haben, die ein ewiges Erbteil bei Gott im Himmel haben, dafür wollen wir Gott danken. Aber die Gnade Gottes, die hat nicht da aufgehört. In Korinth nicht und bei uns auch nicht. Ein zweiter Punkt des Danks, nämlich die Gnade Gottes, die zeigt sich auch darin, dass Gott die Gemeinde ausgerüstet hat mit Gnadengaben. Jedes einzelne Gemeindemitglied wurde von Jesus Christus begabt mit verschiedenen Begabungen, sodass sie einander sich aufhelfen können im Aufbau der Gemeinde. Gott hat auch uns Dinge geschenkt, dass wir uns einander aufbauen können in der Gemeinde. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, für den der Paulus so dankbar ist, nämlich er dankt für Gottes Treue. Paulus weiß, dass die Gemeinde existiert und weiter existieren kann, bis Jesus wiederkommt. Das hängt nicht an den einzelnen Gemeindemitgliedern, sondern das hängt an Jesus Christus. Er macht die Gemeinde fest und er ist treu. Und das hat ihm so Hoffnung gemacht, auch für die Gemeinde in Korinth. Wie sieht das bei uns aus? Sind wir auch so überschwänglich voller Dank wie der Paulus für unsere Gemeinde? Leben wir aus dem Lob Gottes heraus, aus dem Dank Gott gegenüber für all das, was er uns schenkt? Also ich hoffe, das ist schwer, dass wir so aus dem Dank Gott gegenüber heraus leben. Aber wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, na, bei mir gibt es hier und da manchmal eine Unzufriedenheit. Und manchmal dominiert auch wie die Unzufriedenheit anstatt das Lob Gottes. Was für Unzufriedenheiten kennen wir? Wir kennen vielleicht die Unzufriedenheit über den eigenen geistlichen Zustand. Vielleicht merkt man, ich bin ja ein bisschen lau im Glauben geworden. Mein Gebetsleben, das ist nicht so, wie es sein könnte. Ich bin nicht so brennend im Geist, so brennend im Gebet. Oder vielleicht gibt es den einen oder anderen, wo er heimlich eine Sünde im Leben duldet und das irgendwie schön redet. Und das schwächt natürlich das eigene geistliche Leben. Oder vielleicht gibt es Leute unter uns, die wünschten sich, viel mehr für Gott bewegen zu können. Aber dann schaut man auf sich selbst und sieht seine eigenen Unzulänglichkeiten und seine eigenen Schwächen. Und irgendwie ist man dann ernüchtert und denkt, geht halt doch nicht. Wir können aber nicht nur unzufrieden sein über uns selbst, wir können auch unzufrieden sein über andere, über den geistlichen Zustand der Gemeinde. Und dann hat man vielleicht jemanden vor Augen und denkt, oh, der ist schuld oder die Gemeinde als Ganzes ist schuld oder irgendwie sucht man dann sonst die Schuld beim anderen zu finden und wird so unzufrieden. Oder man schaut auf die eigenen Bedürfnisse. Was ist mein eigenes Bedürfnis, geistliches Bedürfnis? Und deckt die Gemeinde mein Bedürfnis ab oder deckt dies nicht ab? Und dann kann man vielleicht, wenn es nicht so der Fall ist, unzufrieden werden, weil man hier und dort Veränderungsbedarf feststellt und die Veränderung kommt einfach nicht. Nun, wenn Unzufriedenheit unser Leben prägt, dann drückt das uns nieder. Wenn das Lob Gottes unser Leben prägt, dann tut uns das aufrichten. Und die große Frage ist, wie kommen wir weg von der Unzufriedenheit hin zu einem Leben, zum Lob Gottes, wo Gott ehrt? Und die Antwort ist ganz einfach, indem wir aufsehen zu Jesus. Indem wir aufsehen zu Jesus, der der Anfänger und Vollender vom Glauben ist. Wenn wir zum Beispiel unseren eigenen erbärmlichen geistlichen Zustand sehen, dann ist es doch wichtig und richtig, dass wir an die richtige Adresse gehen, nämlich zu Jesus, dass wir nicht zu uns selber gehen und uns zuwerfen mit Selbstvorwürfen, sondern dass wir zu Jesus kommen und zu Jesus im Gebet sagen, Herr Jesus, du bist für meine Sünden gestorben, bitte vergib du mir und bitte stärk du mich ganz neu mit deiner Kraft, ein Leben zur Verherrlichung Gottes zu leben. Und wo wir zu Jesus kommen, unsere Schwächen, unsere Sünden bei ihm abladen, da dürfen wir Ruhe und Stärkung für unsere Seele finden. Und auch wenn wir so manche Baustellen vielleicht in der Gemeinde sehen, dann ist es doch wichtig, dass wir zu Jesus gehen, auf Jesus sehen und sehen, er wird seine Gemeinde festmachen. So steht es ja in Vers 8. Und das macht uns hoffnungsvoll. Und in Vers 9 steht, dass Jesus, dass Gott treu ist. Er hat uns berufen. Und das macht uns hoffnungsvoll, weil Gott treu ist und er seine Gemeinde vollenden wird. Ja, der Blick auf Jesus, was er für uns persönlich ist, unser Sündenheiland, aber auch wer er für die Gemeinde ist, dass er seine Gemeinde vollenden wird, das macht uns Mut. Und das führt uns zu einem überschwänglichen Dank und gibt uns Hoffnung. Das ist der Anfang vom ersten Korintherbrief. Und jetzt wollen wir auch einen Blick zum Schluss des ersten Korintherbriefs werfen. Da stehen ganz viele Grußworte am Schluss und in den Grußworten in den Versen 13 und 14, da lesen wir dann folgende Aufforderung von Paulus. Er schreibt 1. Korinther 16, die Verse 13 und 14, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, oder ein anderes Wort lautet mutig, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Hier lesen wir jetzt keinen Dank für das, was Gott tut, sondern hier lesen wir, wo die Gemeinde, wo wir herausgefordert sind, wie wir uns verhalten sollen. Man kann es auch so ausdrücken, am Anfang vom ersten Korintherbrief, da schreibt der Paulus über den geschenkten Glauben, womit Gott uns beschenkt hat. Und am Schluss vom ersten Korintherbrief, da schreibt der Paulus vom gelebten Glauben. Wie wir unseren Glauben leben sollen, wo wir persönlich herausgefordert sind, so oder so zu handeln. Und beide Glaubensarten, der geschenkte Glaube und der gelebte Glaube, die gehören zusammen. Die gehören untrennbar zusammen wie die zwei Seiten von einer Münze. Und es ist wichtig, dass wir immer beides vor Augen haben. Nicht nur sagen, ja, Glaube, das ist geschenkter Glaube und damit fertig. Und auch nicht Glaube, das ist nur, wo ich machen muss. Das ist auch nicht richtig, weil das eine, das tut uns in die Tatenlosigkeit treiben und das andere, das tut uns ins Burnout treiben, nämlich wenn wir den geschenkten Glauben nicht vor Augen haben. Aber jetzt hier zum zweiten Teil. Wenn Paulus hier sagt, wacht, steht fest im Glauben, dann müssen wir das so verstehen, dass das im Zusammenhang mit dem geistlichen Kampf steht. Im Zusammenhang mit dem Bösen, mit dem Teufel, der uns im Glauben einschläfern und uns im Glauben schwächen möchte. Es ist ja ganz interessant, im Epheser 6, Vers 10, da steht ja auch was Ähnliches, da steht, seid stark in dem Herrn alle Zeit, und dann ab Vers 11 kommt dann die Waffenrüstung Gottes und der geistliche Kampf, in dem man steht. Oder in 1. Petrus 5, Vers 8 steht auch was Ähnliches, da steht, seid nüchtern und wacht, also da wird die Wachsamkeit angesprochen. Warum? Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn Paulus also hier schreibt, wacht, steht fest im Glauben, dann steht es im Zusammenhang mit unserem geistlichen Kampf. Wir haben einen geistlichen Kampf zu führen. Tagtäglich haben wir das vor Augen. Oft haben wir das nicht so wirklich vor Augen. Denn im Alltagsleben, da passiert das so schnell, dass wir irgendwie vom Leben getrieben, von den Aufgaben, in denen wir stehen, getrieben sind. Da hat man berufliche Aufgaben zu erledigen. Wenn man eine Familie hat, hat man dann ein paar familiäre Aufgaben zu erledigen. Und dann hat man vielleicht noch verschiedene Wünsche oder Pläne, wo man verwirklichen will, und von denen lässt man sich leiten. Und dann gibt es so viele Dinge, wo man besorgt ist drum und erledigen möchte und gar nicht vor Augen hat, wir stehen ja in einem geistlichen Kampf. Der Teufel versucht uns einzuschläfern und uns den Blick auf Jesus zu rauben. Im Beruf, da kann es sein, dass wir so viele Aufgaben haben, oder vielleicht manche schwierige Herausforderungen, die uns fast erdrücken. Die Sorge um die Arbeit, die kann uns so vereinnahmen, dass wir ständig in Gedanken um die Arbeit kreisen. Und genauso kann das auch in der Familie passieren, dass wir verschiedene familiäre Herausforderungen haben. Da macht man sich Gedanken für die Kinder, was die, wie ihre schulische Karriere weitergehen sollte und was die Kinder alles noch leisten sollen für die Schule. Und wenn sie nicht leisten, hat man ein bisschen Mühe damit, und dann hat man vielleicht auch mal Zoff mit den Kindern und so. Ihr kennt es vielleicht, wie das so ist. Und dann kreisen die Gedanken so um die familiären Sorgen. Und was passiert, wenn unser Leben ständig nur um die Sorgen, die wir haben, kreisen? Wir sind geschwächt für das, was Gott für uns parat hat. Und dann schafft der Teufel das, dass wir uns einfach, dadurch, dass wir so um diese Dinge kreisen, blind sind für den geistlichen Kampf, in dem wir sind. Oder achten wir mal drauf, es kann ja sein, dass wir nicht so sehr die Sorgen haben. Es gibt auch Leute, die sind sehr sorgensfrei, zum Glück gibt es solche. Und was haben solche Leute, die nicht so viele Sorgen haben, die froh sind, wenn die Mama sich sorgt, da um die schulischen Angelegenheiten und so. Da hat man dann eigene Wünsche und Bedürfnisse, die man verwirklichen will. Wenn man jetzt die eigenen Wünsche und Bedürfnisse verwirklichen will, was passiert dann? Da stehen wir auch in einem Kampf drin, wo der Teufel es schafft, uns einzuschläfern für Gottes Ziele. Nämlich indem wir den eigenen Bedürfnissen und Wünschen nur nachgehen. Und achten wir mal drauf, was passiert, wenn die eigenen Wünsche und Bedürfnisse wie das Prägendste sind. Kommt es gut raus im Eheleben, wenn der Mann seine Bedürfnisse und Wünsche hat und sagt, wunderbar, ich bin verheiratet, meine Frau, die darf jetzt meine Wünsche und Bedürfnisse alle befriedigen. Und gleichzeitig denkt die Frau, wunderbar, ich bin jetzt verheiratet, mein Mann, der soll mich glücklich machen und meine Wünsche und Bedürfnisse befriedigen. Ja, das kommt nicht unbedingt immer gut raus, weil dann hat der Mann Ansprüche an die Frau und die Frau Ansprüche an den Mann. Und ja, das kann dann irgendwann in einem Streit enden, weil niemand parat ist, seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche aufzugeben zugunsten auch vom Miteinander. Und wenn dann Mann und Frau irgendwann ein paar Kinder haben, 1, 2, 3, 4, 5, dauert halt immer noch ein bisschen dazwischen, zwischen den einzelnen Etappen. Dann passiert es so, der Mann hat Bedürfnisse, die Frau hat Bedürfnisse und was lernen die Kinder? Die Kinder lernen dann sagen, ich will, ich will. Und wenn da ein paar Ich-will-Kinder da sind, ja, wo endet das? Das endet dann darin, dass plötzlich 3, 4, 5, 6, 7 Türen knallen und alle sagen, und ich will meine Ruhe. Also das ist dann auch nicht das Sinne der Sache und das große Ziel, wie Gott verherrlicht wird, wenn alle nur nach ihren Bedürfnissen die verwirklichen wollen. Das kommt nicht gut raus. So ein Anspruchsdenken, wo gelebt wird, wo wir zum Teil auch leben, das kostet uns viele Kräfte. Sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde oder wo auch immer. Gerade wenn man in der Gemeinde dann auch in der Weise lebt und denkt, ich habe gerne diesen Musikstil, ich habe gerne jenen Musikstil, ich würde gerne jene Aktivität verwirklicht haben und warum legt man da nicht die Priorität drauf? Das kostet Kräfte, wenn alle Bedürfnisse irgendwie verwirklicht werden sollten. Und dem kann man nicht immer gerecht werden. Und ich muss sagen, das ist eine Taktik vom Teufel, indem er unsere eigenen Bedürfnisse ins Zentrum in unseren Gedanken rückt, damit wir da kämpfen und unser Blick nicht auf Jesus gerichtet wird, auf seine Ziele, sondern auf unsere eigenen Ziele. Und so kann er uns schwächen. So kann er uns schwächen als Gemeinde in unseren Familien und wo auch immer wir unseren Alltag leben. Aber wie genau können wir das jetzt machen? Dass wir wachsam sind und stark sind, mutig dem Teufel begegnen können? Ich meine, der Teufel, das ist eine enorme Kraft. Wenn wir sehen, wie häufig er es schafft, uns durch Sorgen oder durch das eigene Bedürfnisse ins Zentrum rücken, dass wir dadurch geistlich geschwächt werden, wenn wir sehen, wie oft er das schafft, wie können wir wachsam sein und stark sein und Sieg gegen den Teufel haben? Die Antwort ist einfach, wir können es nicht, aber Jesus kann es. Wir können es nicht, aber Jesus kann. Denn wir haben ja gelesen am Anfang vom 1. Korintherbrief, es ist gut, wenn man den Anfang nochmal vor Augen hat, da steht, er wird euch festmachen. Wir können nur deshalb stark sein, weil er uns festmacht. Und der Blick auf Jesus, er hilft uns, dem Teufel zu widerstehen. Er hilft uns, wachsam zu sein. Und wie machen wir das ganz konkret? Nun, der erste Schritt ist, dass wir Jesus bekennen, wo wir gefallen sind. Wenn wir gefallen sind, wenn die Sorgen uns zu fest eingenommen haben und der Blick auf Jesus verstellt war, da wollen wir das Jesus bekennen. Da wollen wir das Jesus bekennen und ihm ganz neu unser Vertrauen aussprechen und sagen, Herr, du siehst, wie mich die Sorgen eingenommen haben und wie ich nicht dir vertraut habe, sondern nur mir selbst vertraut habe. Bitte vergib du mir. Und ich will glauben, dass du mich auch führst und leitest. Oder wenn die eigenen Bedürfnisse die eigenen Wünsche so im Vordergrund waren und wir überhaupt nicht danach gefragt haben, was will eigentlich Gott in meinem Leben? Da wollen auch wir das bekennen und sagen, Herr Jesus, du siehst, meine eigenen Bedürfnisse sind da im Vordergrund gewesen. Und ich habe ganz vergessen, danach zu fragen, was willst du eigentlich von mir? Da wollen wir das bekennen. Und der zweite Schritt ist Glauben. Bekennen und glauben. Glauben, dass Jesus uns die Sünden vergibt. Dafür ist ja Jesus gestorben. Und dann wollen wir gleichzeitig auch glauben, dass Jesus den Teufel am Kreuz besiegt hat. Glauben, dass Jesus den Teufel am Kreuz besiegt hat und wir deshalb ein verändertes Leben führen können. Dass wir nicht resignieren müssen nach dem Motto, ach, ich habe das so oft schon passiert, es hat eh keinen Zweck. Sondern wir können wieder aufstehen und vertrauen und Jesus, er will an mir arbeiten, er will mich verändern. Und dann wollen wir uns brauchen lassen von ihm. Und in diesem Sinne möchte ich uns alle ermutigen, dass wir wachsam und mutig sind. Dem Teufel nicht Raum geben in unserem Leben, sondern auf Jesus schauen. Und dann auch fragen, was ist die Bestimmung, die Gott für mich parat hat? Und was ist die Bestimmung, die Gott für mich parat hat, die Gott für uns parat hat? Das steht im letzten Vers, im Vers 14 von unserem Predigttext, da steht, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Lasst alles bei euch immer in Liebe geschehen. Wenn wir ja vor Augen haben, wir haben einen Gott, der uns versorgt, der für uns sorgt, der uns die Sünden vergibt, der da ist, der uns führt und leitet, dann haben wir doch vor Augen, wir haben einen Gott, der uns den Rücken frei hält. Und wenn unser Rücken frei ist, wenn wir nicht für uns selber sorgen müssen, dann sind unsere Hände frei, dass wir anderen dienen können, dass wir ein Leben führen können in der Liebe zu Gott und in der Liebe zu unserem Nächsten. Und unser Leben, das ist manchmal herausfordernd. Manchmal stehen wir im Berufsleben vor Herausforderungen, die schwierig sind, oder im Familienleben oder im Gemeindeleben. Aber wir dürfen auf Jesus schauen. Er ist da. Er sorgt für uns mitten in den Schwierigkeiten. Und wenn wir das vor Augen haben, können wir mitten auch in den Herausforderungen, wo wir stehen, verändert uns verhalten. Nämlich in der Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Wir müssen dann nicht, wenn es schwierig ist, dann die Schuld beim anderen suchen und hier kämpfen und dann das Beste für uns in dieser Schwierigkeit herausholen, sondern wir können fragen, und wie kann ich mitten in diesen Sachen Gottes Liebe sichtbar machen? Ich vertraue, Gott wird es gut machen. Gott führt mich zu seinem Ziel. Gott stärkt mich in allen Situationen. Und deshalb kann ich mich darum bemühen, alles, was ich tue, in der Liebe geschehen zu lassen. Dazu möchte Gott mich gebrauchen. Und so wollen wir uns immer wieder ganz bewusst dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen und sagen, Herr, öffne du mir die Augen und die Ohren für die Dinge, die du für mich bereit hast, wie ich ein Werkzeug von deiner Liebe sein kann. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Anfänger und Vollender vom Glauben bist. Wir danken dir für deine große Gnade, die du uns erwiesen hast, dass du für uns gestorben bist, dass wir durch dich Vergebung der Sünden haben dürfen, dass wir durch dich ewiges Leben haben dürfen. Wir danken dir für das Geschenk der Gemeinde, wo wir uns einander auch stärken und befruchten dürfen. Wir danken dir ganz herzlich auch, dass du treu bist und dass du das Werk, das du angefangen hast, auch vollenden wirst. Und Herr, du hast uns auch in diese Welt hineingestellt, dass wir ein Werkzeug von dir sind. Und das ist unser großes Anliegen, dass wir uns brauchen lassen von dir, dass deine Liebe sichtbar wird gebrauch du uns für dieses Ziel und hilf du uns, auch wachsam zu sein, wo der Teufel uns im Alltag anfechten möchte, wo er uns schwächen will, wo er uns niederdrücken will, dass wir uns nicht von seinen Schlingen einnehmen lassen, sondern dass wir uns von dir stärken lassen, wo wir gefallen sind, dass wir es bekennen und uns neu von dir uns aufrichten lassen. Amen.